Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 59 steht an. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 21. August um 21 Uhr. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Sponsoren Wenger Wieli und der Standortförderung des Kantons Bern. Guy, was sind heute die Themen?
Ja, heute haben wir wieder einiges auf dem Programm. In den News starten wir mit einem Negativrekord, und zwar der Anzahl Liquidationen von Schweizer Startups im ersten Halbjahr 2025. Dann gehen wir auf den anstehenden Milliarden-Exit von uBlox ein und die Rückkehr von US-VCs im europäischen Markt. Im Schwerpunktthema haben wir Lukas Mittelmeier, VC bei Heal Capital, zu Gast. Sie nutzen einen Voicebot als Erstkontakt mit Startups, die sich bei Ihnen zur Finanzierung bewerben. Da bin ich sehr gespannt. Dann haben wir als Hörerfrage auf dem Programm eine Frage zum Thema Stimmrechtsaktien von Gründern, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und zum Schluss gehen wir kurz auf alle Transaktionen, die im Schweizer Startup-Ökosystem seit unserem letzten Redaktionsschluss umgesetzt wurden, ein.
Wunderbar. Starten wir mit den News der Woche. Laut Startup-Ticker hat die Zahl der Liquidationen von Schweizer Startups im ersten Halbjahr ein neues Rekordhoch erreicht. 65 Startups mussten schließen, so viele wie noch nie in einer vergleichbaren Periode. Bemerkenswert ist dabei, dass fast die Hälfte dieser Firmen in einem sehr frühen Stadium war, also noch vor oder kurz nach den ersten Finanzierungsrunden. Das zeigt, dass viele junge Unternehmen die aktuellen Marktbedingungen nicht überleben. Wir sehen gleichzeitig einen paradoxen Befund. Das ist durchaus interessant. Während mehr Firmen liquidiert werden, steigen die Finanzierungsvolumina insgesamt deutlich an, auf rund 1,47 Milliarden Franken. Ein Plus von satten 36% gegenüber dem Vorjahr. Allerdings fließt dieses Kapital in deutlich weniger Deals. Vor allem in etablierte Scale-Ups mit bereits bewiesenem Geschäftsmodell. Das heißt, auf der einen Seite sterben viele junge Startups früher, als sie eine echte Chance hatten, während auf der anderen Seite viel Geld in die wenigen großen Hoffnungsträger konzentriert wird. Für das Ökosystem stellt sich damit die Frage, ob wir eine gesunde Breite verlieren und ob die Innovationskraft darunter leidet. Das ist ja möglich. Gleichzeitig ist es aber auch ein Spiegel der globalen Entwicklung. Auch international sehen wir derzeit weniger Deals, aber größere Finanzierungsrunden. Guy, gehen wir in die Diskussion. Wie erklärst du dir diesen Rekordanstieg an Liquidationen in der Schweiz? Sind das in erster Linie Marktbereinigungen nach den Boomjahren oder steckt da mehr dahinter?
Ja, ich meine, vielleicht vorab kurz eine Einschätzung. Ich finde das jetzt nicht ein wirklich schlimmer Rekord. In der Schweiz werden Firmen oftmals mit Follow-on-Investments von bestehenden Investoren sehr lange am Leben erhalten, obschon es eigentlich schon lange klar ist, dass es keinen Venture-Return mehr geben wird und dass man vielleicht nochmal mal knapp das Kapital zurückkriegt. Man sagt ja, 1 von 10 Startups wird ein Riesenerfolg. 3 von 5 aus dem Portfolio kann man ja für mehr oder weniger verkaufen. Und ja, 50% der Cases, die müssen abgeschrieben werden. Oder dann wird halt noch ein Fire Sale gemacht. Und da sind wir ja noch lange nicht. Und ich sehe da schon eigentlich mehr eine Korrektur aus den Boomjahren. Ich meine, da hatten wir extrem viel Startups auf dem Tisch und da hat man nicht so gut geschaut, ob die jetzt wirklich Venture Grade waren. Es hatte viel zu viel Kapital und da wurde einfach zu breit investiert und viele der Ideen, die haben auch nach vielen Bridge-Runden eben nicht Fahrt aufgenommen. Und dementsprechend haben sich die Investoren jetzt auch entschieden, nicht mehr weiteres Kapital zu geben. Und die Firmen, die liquidiert werden, die haben es nicht geschafft, in die Profitabilitätszone, in Richtung KMU sich zu entwickeln. Und da haben halt jetzt alle auf den sauren Apfel beißen müssen und der Stecker wurde gezogen.
Mhm. Gleichzeitig fließt ja mehr Kapital in weniger Deals. Ist das für dich ein Zeichen von Reife des Ökosystems oder riskieren wir damit, dass eben die nächste Generation von jungen Startups gar nicht erst eine echte Chance bekommt?
Ja, also wir sind im Moment gerade so etwas wie eine Gegenreaktion, also gegen das Pendel, wie investiert wird. Ich meine, wir hatten den maximalen Spray-and-Pray-Modus in den Boomjahren. Und ja, jetzt wird halt auf der anderen Seite in ganz wenige Deals mit höchster Qualität investiert und möglichst vielen, möglichst zahlungskräftigen weiteren Investoren zusammen, damit man die Überlebenschancen des Startups maximal erhöht. Und diese krasse Fokussierung, die wird sich in meinen Augen schon wieder lockern. Aber die Investoren haben in dieser aktuell schwierigen Zeit, wo man effektiv den Abschreiber hinnimmt und die Investition auf Null zurückschreibt, viel gelernt. Und das macht man immer in schwierigen Zeiten. Und insgesamt muss ich sagen, da mache ich mir keine Sorgen um die Breite des Ökosystems. Zumindest in der ganz frühen Phase, Pre-Seed und Seed, da ist in der Schweiz in meinen Augen ausreichend Kapital vorhanden für unsere Startups.
Okay, dann kommen wir zu einer Erfolgsstory, die Mut macht. ETH Spin-off U-Blocks spezialisiert auf hochpräzise Navigationstech und IoT-Lösungen, steht vor einem Milestone. Das US Private Equity Unternehmen Advent International plant das Unternehmen in einem Bar, also Cash-Übernahmeangebot für rund 1,05 Milliarden Schweizer Franken zu übernehmen. Das entspricht einem Aufschlag von etwa 53% auf dem gewichteten Aktienkurs der letzten 6 Monate. Der Deal erfolgt über Advents Tochterfirma Zenit und soll innerhalb der nächsten 6 Monate abgeschlossen werden, sofern alle üblichen regulatorischen Genehmigungen erteilt werden. Das Führungsteam von U-Blocks unterstützt das Angebot. Auch der größte Aktionär mit rund 9% plant, seine Aktien zu veräußern. Für U-Blocks ist das ein klarer Erfolgsschritt, kann man sagen. 2025 hat das Unternehmen bereits seine Verluste deutlich reduzieren können und sich stärker auf Navigations- und Positionierungstechnologien für Automotive Robotics und auch Agrartechnologien fokussiert, indem es seine Mobilfunkmodule-Einheit verkauft hat. Kurz gesagt, ETH Spin-off steigt zum Unicorn auf, also zur Milliardenschmiede, und zeigt eindrücklich, wie hochinnovative Schweizer Tech-Unternehmen global realisieren können. Good News, kann man sagen. Guy, was macht diesen Exit besonders bemerkenswert? Abgesehen natürlich vom hohen Exit-Betrag. Glaubst du, der strategische Fokus auf Navigationstechnologie und der klare Marktanteil von U-Blocks waren entscheidend, oder liegt der Erfolg eher im Timing und in den Marktbedingungen für P-Deals, die doch jetzt eher besser geworden sind in den letzten paar Monaten?
Ja, auf jeden Fall ein richtiger Kracher-Deal für die Schweiz. Ist auch ein bisschen ein Wermutstropfen. Ich meine, U-Blocks ist ein Top-Unternehmen, und das an der Schweizer Börse gehandelt wird, und das wird jetzt von einem amerikanischen Player geschluckt. Microchips, die sind eine strategische Ressource mittlerweile, und das heißt, ein Top-Player aus dem Schweizer Markt wandert jetzt hier ab. Wir haben im Markt in den letzten Monaten, gerade im Microchip-Sektor, gesehen, dass die Top-Player ARM, Nvidia, AMD und Qualcomm vielleicht sogar einen historischen Run mit den Aktien hinlegen konnten, und ihre Kurse sind massiv gestiegen. Und das ist ja klar, dass große PE-Funds wie Advent ihre Chancen darin sehen, ja, kleinere Players zu übernehmen, und die eben gerade auf dem Weg zur Profitabilität sind, wie das U-Blocks jetzt ist. Und zu diesem Übernahmeangebot, da hat sich die strategische Fokussierung von U-Blocks auf die profitablen Geschäftsbereiche einen guten Beitrag geleistet, zumindest zur Bewertung. Im nächsten Jahr soll die Firma ja schlussendlich eben die Profitabilitätszone erreichen, eben unter dem neuen Deckmantel von Advent.
U-Blocks ist ja ein klassisches Beispiel für nachhaltig erfolgreiche ETH-Spin-off-Unternehmen. Was bedeutet der Abschluss für den Schweizer Deep-Tech-Standort? Glaubst du, solche Exits fördern das Vertrauen und den Willen zur Gründung weiterer Startups an der ETH und auch an anderen Hochschulen? Also ist der Deal natürlich positiv, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, so ein Milliarden-Exit gerade in einem hochkomplexen Bereich wie Semiconductors, Microchip-Produktion, da ein Unicorn aufzubauen, ist nicht einfach, und stärkt schon das Rückgrat der Schweiz. Dass es jetzt den Willen von ETH-Absolventen massiv quasi erhöht, ein Startup zu gründen. Da bin ich nicht sicher. Dieser Wille, der ist nämlich extrem groß. Wir sehen viele Top-Startups, die gegründet werden. Aber der Deal, der wird sicher vielen nationalen und internationalen Investoren das Vertrauen in den Schweizer Markt geben oder diesen weiter stärken. Und ich bin auch überzeugt, dass wir diesen Exit in den nächsten Jahren in sehr vielen Pitch-Decks als Referenz sehen werden.
Gut, kommen wir zur letzten News von heute, und zwar zu einer spannenden Entwicklung auf dem europäischen VC-Markt. Und zwar sind US Investors zurück, und zwar mit voller Kraft. Laut PitchBook-Daten war im ersten Halbjahr 25 bei 22% aller europäischen Finanzierungsrunden mindestens ein US Investor mit von der Partie. Das entspricht über 1000 Deals, nämlich 1081, und ist der höchste Wert seit 2022. Besonders deutlich mit dieser Rückkehr im Bereich KI. Sifted berichtet, dass sich in den ersten 6 Monaten von diesem Jahr die Zahl der US-VCs, die mindestens 2 AI-Investments in Europa tätigten, um satte 73% im Vergleich zum Vorjahr erhöht hat. Mit anderen Worten, die großen Player aus dem Silicon Valley suchen aktiv nach europäischen Perlen, gerade im Deep Tech und AI-Segment. Für Europa stellt sich damit die Frage, profitieren unsere Startups von diesem Kapitalzufluss oder verstärkt sich die Abhängigkeit von ausländischem Geld, und wie wirkt sich diese Dynamik auf die hiesigen Fonds aus, die im Wettbewerb um die besten Deals stehen? Guy, was ist deine Interpretation? Wie findest du jetzt diese Rückkehr der US-VCs? Ist das ein Vertrauenssignal in den europäischen Markt oder eher ein taktisches Manöver, um sich frühzeitig Zugang zu Europas AI-Startups zu sichern, oder eben beides?
Ja, das ist für mich klar eine Kombination von beidem. Ich meine, es ist ein Vertrauenssignal. Die großen US-Fonds, die investieren wirklich ganz selektiv und nur dort, wo sie wirklich das Potenzial sehen, dass sie Riesen-Exits machen können. Und Europa, wie du schon gesagt hast, hat gerade im Deep Tech und im KI-Segment sehr starke Gründerteams, die wissenschaftlich exzellent aufgestellt sind. Und ja, andererseits wollen sie natürlich auch möglichst früh in diesen Deals dabei sein, sich einen Platz am Tisch ergattern, bevor die Bewertungen in den späteren Runden stark ansteigen. Man darf auch nicht vergessen, diese Topfonds, die hier in Europa investieren, die haben enorme Kapitalreserven, und das haben wir in Europa nicht. Und darum ist für sie Europa ein günstiges Jagdrevier, und vielleicht auch für europäische Startups, eben die guten europäischen Startups, in die investiert werden, ist es ein zusätzlicher Batzen, um sich effektiv international mit den großen Runden in Amerika messen zu können. Und vielleicht hat hier auch noch etwas geopolitischen Charakter, dass sich die großen amerikanischen VCs ein bisschen diversifizieren vom amerikanischen Markt.
Ja, was bedeutet diese Entwicklung für europäische Fonds? Müssen sie sich stärker spezialisieren, um im Wettbewerb mit den großen US-Kollegen zu bestehen, oder siehst du Chancen für Kooperationen sogar?
Ja, also ich sehe das durchaus als gute Chancen für Kooperationen. Ich meine, viele US-Fonds, die wollen nicht wirklich alleine in Europa operieren, dass sie die Nähe zum Markt nicht haben und sie die verschiedenen Gesetzesgebungen gar nicht genügend kennen. Und die suchen teilweise wirklich ganz gezielt nach lokalen Partnern, die den Dealflow kennen und die die Gründer ja vor Ort effektiv begleiten können. Europäische Fonds, die sich ein gutes Netzwerk aufgebaut haben, die können deshalb wirklich als Brückenbauer enorm profitieren. Aber es ist auch klar, dass es am Ende einen verschärften Wettbewerb gibt. Europäische Fonds werden sicherlich häufiger ausgeboten durch die großen Tickets und die hohen Bewertungen, die amerikanische VCs bereit sind zu zahlen. Das heißt, auch unsere Fonds müssen schneller, so wie die Amis, entscheiden, mehr Risiko nehmen und ja, vielleicht auch die eigenen Fondsgrößen überdenken.
Wenger und Wiley, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit. Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wiely begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wiely, Ihre Rechtsberatung für Startups. Dieser Podcast wird unterstützt von der Standortförderung des Kantons Bern. Ob eine Firmengründung oder Ansiedlung im Kanton Bern. Die Standortförderung des Kantons Bern unterstützt Unternehmen und Gründer mit Beratungs- und Förderangeboten und stärkt gezielt den Wirtschaftsstandort Bern.
Okay, kommen wir zum Schwerpunktthema. Heute haben wir ein wirklich spannendes Thema. Es geht um die Frage, wie künstliche Intelligenz den VC-Prozess verändert. Konkret schauen wir uns ein Beispiel aus Berlin an. Der VC-Fonds Hill Capital hat nämlich einen ungewöhnlichen Ansatz gewählt. Startups sollen ihren ersten Pitch nicht mehr klassisch in einem Kennenlern-Call mit einem Investor halten, sondern sie pitchen zunächst vor einem Voice-Bot. Die Idee dahinter? Effizienz und Fairness. Der Bot nimmt Pitches jederzeit entgegen, ohne Terminstress und soll dabei helfen, systematisch und weniger subjektiv zu filtern, welche GründerInnen ins nächste Gespräch kommen. Damit spart der Fonds Zeit, kann viel mehr Startups anhören und reduziert womöglich auch unbewusste Vorurteile im Auswahlprozess. Natürlich gibt es auch offene Fragen. Kann die KI wirklich die Begeisterung und Persönlichkeit eines Gründerteams erfassen? Geht durch die Standardisierung nicht etwas von der Kreativität verloren? Und wie reagieren Gründer überhaupt, wenn sie nicht mehr direkt mit einem Menschen sprechen, sondern zuerst mit einer Maschine? Genau darüber wollen wir heute mit unserem Gast Lukas Mittelmeier sprechen und von ihm erfahren, welche Erfahrungen Hill Capital mit diesem Ansatz bereits gemacht hat und wie er die Rolle von KI in der Zukunft des Venture Capital sieht. Herzlich willkommen bei uns, Lukas.
Hi und schön hier zu sein.
Ja, vielleicht zum Einstieg. Was hat Hill Capital dazu bewegt, den Voicebot als ersten Screening-Schritt einzusetzen und welche Ziele verfolgt ihr damit konkret?
Grundsätzlich spielen wir einfach gerne mit KI. Ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe als Investoren, da immer am Ball zu bleiben, immer die neuesten Sachen zu probieren. Und das ist eine von vielen Experimenten, die wir am Ende dann gemacht haben. Ich denke, das Ziel ist immer dasselbe. Du versuchst auf der einen Seite effizienter zu werden, Zeit zu sparen, gerade so repetitive Sachen vielleicht abzugeben an die KI, sobald du dir halt traust. Und auf der anderen Seite, gerade in diesem spezifischen Fall, ging es auch darum, bessere und relevantere Infos zu den einzelnen Companies auch zu erfassen. Jeder kennt so diese üblichen Submit-Your-Pitch-Online-Formen, wo man dann immer die gleichen Sachen reinhackt. Und die Idee war hier, ein bisschen tiefer, ein bisschen detaillierter zu werden und auch den, sag ich mal, den einzelnen Nuancen des Startups gerecht zu werden.
Okay, das klingt ja schon mal sehr spannend. Und wie begegnet ihr dem Risiko vom KI-Bias im Voicebot, insbesondere bezüglich der Gründerdiversität, also Sprache, Dialekte oder Akzente, wie ich zum Beispiel, ich habe nicht ein perfektes Hochdeutsch oder eben im Englisch, kommt ja einer aus Manchester oder aus Texas, wie begegnet ihr dem?
Man muss dazu sagen, noch haben wir das so 4 Monate, glaube ich, im Einsatz. Wir haben jetzt noch keine großen Datensätze, um was zu beweisen, aber da grundsätzlich Maßnahmen getroffen, dass das aktuell kein Problem sein dürfte. Erstens, die unterliegende Technologie wird zum Glück besser. Also ich weiß noch, als ich gestartet habe mit der Technologie, wir haben die Voice Suite von 11 Labs dafür genommen. Damals konntest du auf einer Sprache, konntest du den Bot launchen. Jetzt mittlerweile kann der im Gespräch einfach wechseln zwischen verschiedensten Sprachen, kann mehr Akzente und Dialekte verstehen. Also zum Glück wird ja die unterliegende Technologie immer besser, dass sich dieser Bias oder diese Hürde immer weiter reduziert. Und ansonsten hätte ich sogar eher das Gefühl, dass Bias ein bisschen rausgenommen wird. Also ich glaube, wenn ich als Mensch vor einem anderen Menschen sitze und dann irgendwie Ethnie, Gender und so weiter vor mir sehe, wahrscheinlich bin ich mehr Bias als die KI. Ich habe letztens auch gesehen, dass es im Recruiting da eine Studie gab, vielleicht kann ich die danach nochmal raussuchen, wo sie Menschen gegen Bots haben laufen lassen im Recruiting und tatsächlich weniger Bias festgestellt haben auf der Bot-Seite. Also grundsätzlich hätte ich jetzt mal die Hoffnung, aber wir können es noch nicht beweisen, dass wir da mit weniger Bias laufen als mit Menschen.
Ja, das ist ja extrem spannend schon mal, dass da Bias rausgenommen wird. Und inwieweit basiert die Sprach-KI auch auf intern entwickelten Modellen? Du hast gesagt, ihr nutzt 11 Labs und trainiert ihr den Bot auch spezifisch auf Pitch-Inhalte?
Genau, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, wir trainieren selbst keine Modelle. Also ich glaube auch, das wäre Quatsch. Wir sind ein 7-Personen-Team. Ich glaube, wir haben nicht die Ressourcen und ich glaube, es wäre einfach beschenkte Ressourcen, dort selbst Modelle zu trainieren. Ich glaube, die Technologie ist so gut und entwickelt sich so viel weiter, man wäre sofort wieder hinten dran. ich glaube, vor ein paar Jahren war es ja total modern, auch selbst so Scraping-Tools und Sourcing-Tools zu bauen als Fund. Ich glaube, mittlerweile haben die meisten gemerkt, dass man da schnell überholt wird von kommerziellen Tools. Und deswegen fokussieren wir uns 100% darauf, dass wir die Applikation richtig hinbekommen, die Integration intern gut hinbekommen und das Prompting gut hinbekommen. Also ich glaube, bei uns, das meiste ist wahrscheinlich Prompt-Engineering, was wir machen. Und dann natürlich ein Datensatz, den wir hinterlegen, wonach schauen wir, was ist unser Scope, was ist nicht unser Scope und welche Fragen sind vielleicht sinnvoller oder weniger sinnvoll.
Ja, vielleicht kannst du uns ein oder zwei Beispiele nennen, bei denen durch die KI überraschend positive oder eben auch unerwartete Erkenntnisse gewonnen wurden.
Ja, ich finde, in zwei Bereichen hat mich die KI da schon positiv überrascht. Das eine ist, sie ist erstaunlich gut darin, auf kommerzielle Aspekte des Business Models einzugehen, was ich gar nicht gedacht hätte. Also nehmen wir an, wir würden dann, sage ich mal, einen Praktikanten ins Team holen und würden ihn oder sie dort auf Gründer loslassen. Wahrscheinlich wären die Fragen weniger spezifisch und weniger smart. Also ich glaube, das funktioniert erstaunlich gut, gerade wenn man das Prompting in Ausnahme gut hinbekommt. Und das zweite ist, ich war erstaunt, wie sehr Leute sich auch öffnen gegenüber so einem Bot und dann wirklich mit viel Passion und viel Begeisterung über den Hintergrund sprechen und warum sie das Business wirklich bauen, weil der Bot halt manchmal auch besser im Zuhören ist fast. Ne? Also der will dann nicht irgendwie direkt erklären, wie es besser ist, sondern ich meine, die Dinger sind dafür gebaut, dass sie eben vor allem irgendwie Serviceleistung bringen, ne, und offenes Ohr haben. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, kann aber auch zu Problemen führen. Also häufig ist so ein LLM von sich aus auch gar nicht kritisch genug.
Und wie reagieren jetzt die Gründer, das ist ein bisschen schon erwähnt, aber wie reagieren grundsätzlich jetzt die Gründer auf den Prozess? Sehen sie darin jetzt eher eine Effizienzsteigerung oder fühlen sie sich manche auch weniger persönlich eingebunden und sind eher reserviert? Was ist da deine Erfahrung?
Das war auf jeden Fall unsere größte Sorge vorneweg. Und wir haben deswegen den Prozess in unserem Experiment so gestaltet, dass es optional war für die Gründerin, ob sie von dem Bot auch pitchen oder nicht. Sie konnten einfach nur so ihr Pitch-Deck einsenden. Und wir haben gemerkt, viele sind da, glaube ich, noch verhalten oder, sag ich mal, haben gar nicht die Zeit oder sind es einfach nicht gewöhnt. Etwa 25% aller Submissions bei uns haben den Pitch mitgemacht. Und von denen, die es gemacht haben, haben wir auch gutes Feedback bekommen. Ich weiß aber auch von anderen, dass sie es für Quatsch halten und nicht machen wollen. Und ich glaube, genauso wird das auch bleiben. Ist so ein bisschen love it or hate it. Und ich glaube, wir werden es immer eher optional deswegen lassen, weil manche Leute werden es einfach nicht mögen. Natürlich wollen wir uns denen nicht verschließen. Aber die, denen es Spaß macht und die es cool finden, denen wollen wir es natürlich anbieten.
Mega spannend. Wir empfehlen den Gründern immer, ja, möglichst rasch mit dem Entscheid rein Gespräch zu finden, um sie eben persönlich, ja, zu gewinnen, für den Case intern zu weibeln. Und das ist natürlich der Voicebot vielleicht eine zusätzliche Hürde. Aber wenn es optional ist, ist das ja in dem Sinn easy. Die unseren Rat nehmen, die würden jetzt das vielleicht nicht machen. Kommen wir noch zu den KPIs. Habt ihr da schon, ihr macht das ja seit vielen Monaten, habt ihr da schon einige Metriken aufnehmen können und die zeigen, wie effektiv und effizient der Voicebot im Vergleich zum klassischen Calls ist? Conversion Rate oder Qualität der Leads, sieht das gleich aus oder ist es eben ein bisschen anders? Und vielleicht auch, wie viel Zeit habt ihr bereits damit erspart?
Wir können zumindest indikative Zahlen, mal grobe Ranges in den Raum werfen. Wir wissen zum Beispiel, dass der durchschnittliche erfolgreiche Call sind so 6-7 Minuten. Wir haben auch ein Zeitlimit natürlich drin, damit die Leute da nicht stundenlang unsere Inference-Kosten in die Höhe treiben. Aber das ist so eigentlich ein ganz nettes, angenehmes Erstgespräch und soll ja auch wirklich nur so ein erstes Abtasten sein. Und wir wissen auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du in so einen Voice-Call gehst, dass du dann noch einen Call mit dem tatsächlichen Team machst, ist deutlich höher, als wenn du nur ein Pitch-Deck absendest. Wahrscheinlich aber auch einfach, weil es natürlich aktuell noch aufregend ist und auch für uns irgendwie spannend ist, wenn jemand das macht. Das heißt, da ist natürlich ein großer Bias von unserer Seite wahrscheinlich mit drin. Aber aktuell zumindest ist es so, wenn du durch dieses Gespräch gehst, ist die Wahrscheinlichkeit tatsächlich sogar höher. Du meinst ja gerade, es ist eine Hürde zum Gespräch, aber aktuell ist es wahrscheinlich so, dass es sogar den Zugang zum Gespräch danach einfacher macht, weil ich natürlich auch schon viel mehr Informationen habe. Ja, wenn ich jetzt Anführungszeichen nur das Pitch-Deck und irgendwie eine Website sehe, fehlen mir vielleicht noch Informationen. Aber es sind oft Informationen, die der Bot schon holen kann. Und dann nimmt das für mich die Schwelle, eben in den Call mit den Gründern zu gehen.
Also ist die Qualität der Leads höher, aber eigentlich die Zeitersparnis geht zurück, weil du in mehr Calls schlussendlich reinspringst, die du eventuell sonst nicht reingesprungen wärst. Das ist noch spannend. Und den Voicebot seht ihr denn jetzt eher als temporäres Experiment oder als festen Bestandteil des VC-Prozesses in den nächsten Jahren? Vielleicht hier auch noch eine kleine Zusatzfrage. Wie verknüpft ihr denn eigentlich diesen Bot mit dem bestehenden Prozess? Ihr habt das Formular auf der Website oder auch andere Tools bei euch intern im Investmentprozess.
Wahrscheinlich kann da jedes KI-Gründungsteam mit uns relaten. Ich glaube, das, was ich gelernt habe, das wichtigste Learning aus dem ganzen Prozess ist, dass die Integration alles ist und dass, wenn du die nicht hinbekommst, dann kannst du alles vergessen. Also egal, wie schön die Technologie an sich ist, wenn du es nicht ordentlich in deinen Workflow einbindest, wahrscheinlich frisst es mehr Zeit. Wahrscheinlich bist du genervt, wahrscheinlich machst du es irgendwann nicht mehr. Wahrscheinlich sowohl von Teamseite als auch von unserer Seite. Von daher war das schon ein großer Fokus und, glaube ich, entwickelt sich auch noch, wie wir den genau einbinden. Also ich denke, es wird immer noch ein Teil bleiben auf lange Frist. Es wird irgendwie so seinen Platz finden. Aber die große Frage ist, welchen Platz wird es finden? Und ich glaube nicht, dass wir jedes einzelne Team durch diesen Voicebot jagen werden. Das ist ja auch Quatsch, wenn wir die Teams zum Beispiel schon kennen. Ja, warum sollten die nochmal vor dem Voicebot pitchen? Aber ich glaube gerade, dass es für den Inbound, den man bekommt, diese Masse an Inbound-Anfragen, dass es dort eine Rolle spielen kann. Und ich habe jetzt zum Beispiel einen Schritt gemacht. Ich habe den Voicebot einfach auf meine LinkedIn-Seite gepackt, weil das so ein Kanal ist, wo wir immer noch sehr viele Anfragen kriegen, die wir nicht so gut filtern können, weil einfach LinkedIn dafür nicht so gut gebaut ist. Auf unserer Website, wenn wir die bekommen, können wir das. Aber auf LinkedIn können wir es nicht. Und deswegen habe ich jetzt entschieden, sozusagen an den Ort, wo es noch am unstrukturiertesten ist, der Inbound, dass dort der Voicebot wahrscheinlich eine gute Rolle spielen kann. Jetzt ist er dort erstmal und jetzt gucken wir mal, wie lange er da noch seinen Job tut oder ob er irgendwann vielleicht sogar noch eine weitere Rolle einnimmt.
Bezüglich der Qualitätskontrolle vielleicht noch kurz. Habt ihr auch ein Human in the Loop drin? Also, oder wie stellt ihr sicher, dass eben der Voicebot auch fair, verständlich und zuverlässig beurteilt?
Ja. Das ist tatsächlich aktuell noch manueller, als wahrscheinlich viele denken. Also der Bot darf aktuell keine eigene Entscheidung treffen. Das ist im Prinzip Human in the Loop bei der Entscheidung hinten. Das heißt, der Bot macht natürlich das Gespräch völlig autonom und entscheidet auch selbst, welche Fragen er stellt und welche Informationen er haben will. Und wie der Prozess dann funktioniert, und damit greife ich auch nochmal die Integrationsfrage auf, ist, der Bot ist auf einer Website eingebettet, macht das Gespräch, also rein Audiogespräch, fasst dann selbst zusammen in schönen Bullet Points mit E-Mail-Adresse oben und so weiter und schickt mir das aufs Handy. Das ist wie so ein Kollege, der mir was weiterschickt, was er irgendwie interessant fand. Und dann sehe ich das auf dem Handy und kann auch direkt eine Antwort per E-Mail triggern und sagen, hey, lass es doch mal reden oder nein, passt irgendwie nicht. Das heißt, so machen wir es aktuell. Das heißt sozusagen, man kann sicher gehen, dass der Bot nicht alleine irgendwelche wilden Entscheidungen trifft und dass es nicht verloren geht. Und was ich dazu noch mache, ist, ich gucke natürlich ab und zu einfach mal rein in die Original-Recordings und gucke, wenn irgendwas nicht funktioniert, da gucke ich nochmal rein, wo hat's gehakt, hat plötzlich einer von beiden aufgelegt. In seltenen Fällen macht so ein Bot das mal, ne? Oder gab es irgendwie ein Verständnisproblem von der Sprache, war vielleicht das Mikrofon vom Gründer auch mal einfach irgendwie nicht richtig angeschaltet, ist auch schon passiert, ja, und er hat sich gewundert, warum der Voicebot nicht antwortet. Also um solche Sachen auszuschließen, ab und zu gucken wir noch in die Originaldaten rein.
Und vielleicht noch als letzte Frage stellen wir dich in die Gründerrolle. Wenn jetzt mein VC, mit dem du gerne sprechen würdest, dich fragt, ob du jetzt lieber mit einem Voicebot oder einem Investor aus Fleisch und Blut, also dem GP oder dem Investment Manager, pitchen willst, was würdest du ihm da antworten?
Ich würde, wenn ich auf der Gründerseite wäre, wenn ich natürlich einen super guten Zugang habe zu einem VC aus Fleisch und Blut und den sowieso schon kenne oder einen guten Kontakt über einen Bekannten habe, dann würde ich natürlich immer versuchen, an den Menschen direkt ranzukommen. Das gilt auch, das wird sich auch nicht ändern, denke ich. Deswegen machen wir auch, es fühlen wir auch nicht jeden, durch diesen Bot durchzugehen. Ich glaube, wenn du die Wahl hast, vielleicht kennst du den Fund noch nicht so richtig, vielleicht willst du auch nicht Stunden darauf verwenden, dich da irgendwie durchzugraben mit einem Intro und willst irgendwie schnell und aber auf eine interessante Art und Weise mal den Zugang antesten, dann würde ich natürlich den Voicebot pitchen, weil ich glaube, es kann auch von der Gründerseite super spannende Erfahrung sein und ist ein super einfacher Zugang. Ne? Also teste mal, wenn du ein paar VCs anschreibst, wie schnell die dir antworten auf LinkedIn. Ich kann dir garantieren, auf die meinem Voicebot pitchen, antworte ich ziemlich schnell.
Ja, spannend. Ja, vielen Dank, Lukas, für den Besuch bei Burnrate. Wir verfolgen die Entwicklung von Hill Capital und eurem Voicebot auf jeden Fall auch weiterhin und wünschen euch viel Erfolg.
Vielen Dank und bis bald.
Sehr gut, kommen wir zur Hörfrage von heute. Die kommt von Lukas aus Basel. Er fragt uns, ob es für Gründerinnen und Gründer in der Schweiz sinnvoll ist, Stimmrechtsaktien einzuführen. Ja, schauen wir uns das mal rechtlich kurz an. Das Schweizer Obligationenrecht, also OR, erlaubt Stimmrechtsaktien ausdrücklich. Der Knackpunkt ist, der Nennwert dieser Aktien darf höchstens ein Zehntel des Nennwerts der übrigen Aktien betragen. Dadurch entsteht eine Art Hebelwirkung, also Gründer können mit relativ wenig Kapitalanteil trotzdem eine stärkere Stimmrechtsmacht behalten. Dieses Instrument ist also im Gesetz vorgesehen, aber nicht so flexibel wie in anderen Jurisdictions. In den USA zum Beispiel geht man noch einen Schritt weiter. Dort sind sogenannte Dual-Class-Share-Structures sehr verbreitet, vor allem bei Tech-Unternehmen. Also Beispiele sind Google, Meta oder auch Airbnb. Die Gründer halten dort sogenannte Super-Voting-Shares, die ihnen 10, 20 oder manchmal sogar 100-fache Stimmrechte pro Aktie sichern. Das heißt, selbst wenn Gründer wirtschaftlich schon stark verbessert sind, können sie über Abstimmungen und Wahlen im VR weiter die Kontrolle behalten. Dieses Modell ist insbesondere bei IPOs relevant, weil eben Gründer an der Börse die Kontrolle nicht außer Hand geben wollen und müssen. Die Schweiz ist, wie gesagt, etwas restriktiver. Wir erlauben Stimmrechtsaktien aber nur über die Nennwertstruktur, nicht über ein frei definierbares Mehrfachstimmrecht. Damit sind die Möglichkeiten begrenzt, aber es bleibt ein wichtiges Werkzeug für Gründer natürlich, die die Kontrolle auch bei wachsenden Finanzierungsrunden nicht komplett aus den Händen geben möchten. Die spannende Frage ist nun, bringen Stimmrechtsaktien einem Startup wirklich Vorteile oder machen sie die Investorensuche schwieriger? Guy, du bist ja ein erfolgreicher Investor. Sind jetzt Stimmrechtsaktien in der Schweiz ein sinnvolles Mittel, um Gründerkontrolle zu sichern, oder wirkt das im Fundraising eher abschreckend, weil Investoren eben Mitsprache einfordern?
Ich meine, es ist immer so, alles, was unüblich ist, das wirkt ein wenig abschreckend, auf jeden Fall gerade am Anfang. Und Stimmrechtsaktien im Startup-Umfeld, das ist sehr unüblich. Das sehen wir extrem selten. Wir schauen uns ja jede Woche fast alle Deals an, die in der Schweiz geschehen, auch für die Vorbereitung von Burn Rate. Und da haben wir in den letzten Jahren mehrere hundert Deals angeschaut. Und gerade diese Woche einer der Exits, der hat effektiv Stimmrechtsaktien. Das kann man hier vielleicht auch sagen. Aber das ist wirklich eine der ganz seltenen Ausnahmen. Das sieht man sonst eigentlich praktisch nie. Normalerweise sehen wir, dass in den Schweizer Ventures wirklich die Kontrolle, zumindest eben in der Anfangsphase bis in die Wachstumsphase, ganz klar durch die Bewertung gesteuert wird, also durch die Verwässerung, die man pro Runde da aufnimmt. Für Gründer sind sie natürlich schon ein Top-Tool, muss man schon sagen. Die Stimmrechtsaktien, die sind ideal für sie, um die Kontrolle zu halten. Aber eben als Investor, da will ich eigentlich beim Unternehmen so viel wie möglich mitentscheiden. Ich zahle auch eine wesentlich höhere Bewertung als den Nennwert. Der ist oft viel mehr als die 10x des Nominalwerts. Und deshalb ja, stößt das bei mir schon ein bisschen an, wenn jetzt ein Startup kommt und einen zusätzlichen Hebel durch Stimmrechtsaktien einsetzen will. Das ist für mich dann doch direkt weniger interessant, und da frage ich nach, hey, wieso wollt ihr das, was sind da eure Gründe, und vielleicht gibt es ja irgendeinen spezifischen Grund, und dann kann man immer darüber diskutieren. Also ist sicher mal eine Orange Flag, wenn ich das sehe, weil der Eindruck sofort entsteht, dass die Gründer einfach Geld aufnehmen wollen und einen stillen Investor, und das ist für mich persönlich einfach nicht interessant. Ein guter Case oder Use Case für Stimmrechtsaktien könnte sein, wenn das Startup noch ganz am Anfang ist, relativ viel Kapital benötigt und Investoren auf eine niedrige Bewertung pushen, weil sie ökonomisch profitieren wollen. Und dann kann man natürlich Stimmrechtsaktien noch ein bisschen ein Lever zur Kontrolle einbauen. Man hat dann zwar ökonomische Verwässerung, aber nicht eine gleich hohe Verwässerung bei strategischen Einfluss. Und ja, diese Balance, die man am Anfang vielleicht notdürftig einbringt, die hilft dann vielleicht mit, eben, dass eine Präzedenz geschaffen wurde und dass weitere Investoren, die dann später dazukommen, das Modell auch unterstützen. Nun, Gegenfrage an dich, Max. Wie würdest du es strategisch einordnen, gerade mit dem Blick auf ein Exit oder IPO? Kann eine solche Struktur später hinderlich sein oder siehst du darin eher ein Schutzschild für die Gründer?
Ja, man muss schon mal auch festhalten. Ich meine, diese Stimmrechtsaktien werden ja vor allem in den USA eingesetzt und es sind da vor allem die ganz bekannten Investoren, wie zum Beispiel Marken and Reason oder auch Sequoia Top VCs wie Michael Moritz, früher, schon sehr, sehr früh, damals bei Google, die ja das eingeführt haben mit der Argumentation, wir wollen Brin Page bei Google möglichst lange dabei halten und muss die entsprechend incentivieren. Und deshalb macht man das ja. Also man schafft bewusst eine Abhängigkeit von den Gründern, weil man davon ausgeht, dass die Gründerinnen und Gründer in gewissen Fällen extrem entscheidend sein werden für den Erfolg. Oder? Das aber abzuschätzen, wie das sich in Zukunft entwickeln wird, ist sehr, sehr schwierig. Es kann ja auch sein, dass dann zum Beispiel die Gründer zur Lame Duck werden und eben dann nicht mehr performen und dann bringt man sie kaum mehr aus dem Haus. Das kann ja auch passieren. Aber dort, wo ich es kenne, zum Beispiel bei Snap mit Evan Spiegel oder bei Meta, Mark Zuckerberg und so weiter und so fort, dort war es in der Tat immer so, dass die Gründer massiv wichtig waren für den Erfolg des Unternehmens. Und so natürlich dann auch, sage ich mal, sicherstellen konnten, dass ihr Baby sich entsprechend entwickeln kann, oder? Ich glaube, was viele Investoren unterschätzen schon, ist, dass, oder die sagen, wenn ich zahle, will ich befehlen. Und das ist ja genau das Gegenteil. Hier ist es, du zahlst und du hast nichts zu melden. Und deshalb die große Frage, kann jetzt ein Investor, eine Investorin in der Lage sein, dann bessere Entscheidungen zu fällen als die Gründer? Question mark. I don't know. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Sehr schwer zu sagen. Aber One Share, One Vote, wie wir es in der Schweiz praktizieren, das ist halt jetzt eine andere Herangehensweise. Wir sagen in der Schweiz, wir Investoren, wir investieren, also wollen wir genau gleiches Mitspracherecht. Das heißt, man muss dann über andere Mechanismen schauen, dass die Gründer halt sich schützen können. Ja. Jetzt auf deine Frage noch zu sprechen kommen. Ich meine, strategisch betrachtet können Stimmrechtsaktien für Gründer in der frühen Phase durchaus ein Schutzschild sein. Das ist so. Also man behält Entscheidungsgewalt, auch wenn Investoren mehr Kapital einbringen. Das hilft gerade dann, wenn man eine klare Vision verfolgt und verhindern will, dass kurzfristige Renditeüberlegungen das langfristige Wachstum dominieren. Aber das ist eben dann die andere Seite. Bei einem späteren Exit oder auch Börsengang können solche Strukturen zum Stolperstein werden. Viele internationale Investoren und auch potenzielle Käufer bevorzugen einfache, sehr transparente Kapitalstrukturen. Je komplexer die Stimmrechtsverhältnisse sind, desto größer ist das Risiko von Misstrauen oder in rechtlichen Diskussionen. Und bei einem IPO in der Schweiz oder auch in Europa gilt, Dual-Class-Strukturen sind weniger verbreitet als in den USA, was bedeutet, dass die Marktakzeptanz deutlich kleiner ist. Also kurz gesagt, in der Frühphase kann es Gründer stärken, in der Spätphase ist es oft hinderlich. Deshalb sollte man sich schon früh überlegen, ob eben diese Stimmrechtsaktien eine Übergangslösung sind oder ob man wirklich damit bis zum Börsengang gehen möchte. Also für dich, lieber Lukas, bedeutet das konkret, ja, du kannst es einführen, kann aber durchaus sein, dass du Pushback bekommst von den Investoren. Wie gesagt, ich würde es vielleicht dann irgendwie so festhalten, das habe ich auch schon gesehen, dass man sagt, diese Stimmrechtsaktien haben zum Beispiel auch zeitlich eine Begrenzung. Die ersten vielleicht 5 bis 10 Jahre kann man machen. Oder du kannst den Investoren eben auch, sage ich mal, dein Einverständnis geben, dass man das nach ein paar Jahren auch diskutieren kann. Aber wie gesagt, es ist hier nicht üblich. Das heißt, du musst sicherlich mit Pushback rechnen. Gut. Kommen wir zu den Deals der Woche abschließend. In dieser Rubrik erwähnen wir kurz die Finanzierungsrunden und Exits, die seit dem Redaktionsschluss unserer letzten Folge kommuniziert wurden.
Ja, diese Woche wurden 63 Millionen geraced und es fanden 2 Exits statt.
Starten wir mit einem Biotech-Deal aus Schlieren bei Zürich. Mabilon hat 30 Millionen Franken aufgenommen.
Ja, die Biotech-Firma entwickelt vom Menschen abgeleitete Antikörper zur Behandlung von Allergien, etwa gegen Erdnüsse, Birkenpollen oder Gräser. Im Fokus steht aktuell ein Antikörper gegen Erdnussallergien, den sie vorantreiben.
Das Kapital stammt überwiegend von ehemaligen Roche-Top-Managern und Verwaltungsräten sowie weiteren bestehenden Investoren.
Ja, und mit diesem Kapital will Mabilon die Phase 1 A und B Studie bis 2027 finanzieren und gleichzeitig die Pipeline für weitere Allergien ausbauen. Das ist sicher ein Case, der spannend ist für alle Allergiker zum Mitverfolgen.
Bleiben wir bei der Biotech Inquivo Technologies, das im Tessin ansässige ETH Spin-off, hat 1,1 Millionen Franken in eine Pre-Seed-Runde aufgenommen.
Ja, das Startup entwickelt eine neuartige Formulierungsplattform, die Medikamente wirksamer und länger anhaltend macht. Die Medikamentenfreigabe im Körper soll sowohl bei oralen als auch bei Injektionen länger wirken. Im Fokus steht derzeit ein Präparat gegen Anämie, also Blutarmut.
Geführt wurde die Runde von TI Ventures und Claves Investment. Dazu kamen erfahrene Business Angels.
Inquivo will die klinische Entwicklung vorantreiben und die Pipeline ausbauen. Erste Pilotprojekte sind mit Pharma- und Nutraceutical-Partnern bereits am Laufen.
Auch die dritte Transaktion kommt aus der Biotech. Das Uni-Spin-off Reconnect Labs kommt aus dem Stealth-Mode heraus und ist bereits mit über 22 Millionen Franken finanziert.
Ja, und dieses Startup will die Psychiatrie revolutionieren. Mit KI-gestützten regenerativen Therapien gegen PTSD, also posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen und Suchterkrankungen, haben sie schon zwei Wirkstoffe in Phase-2-Studien.
Die Finanzierung setzt sich aus 12 Millionen Franken Eigenkapital und 10 Millionen an Fördergeldern zusammen, also non-dilutive.
Ja, ihr Ansatz kombiniert KI-gestützte Patientenstratifizierung, neue Medikamentenreformulierungen von bestehenden Medikamenten und klinisch validierten Daten. Das Ziel ist es, nicht nur Symptome zu unterdrücken, sondern mentale Balance zu regenerieren. Das ist ein radikaler Bruch mit der klassischen Psychiatrie.
Von der Biotech in die Landwirtschaft. Aus dem Wallis kommt eine neue Lösung für lokale Produzenten. Green Transfer hat 450.000 Franken eingesammelt.
Ja, die App digitalisiert Bestellungen und Rechnungen für Landwirte, wie im Wallis üblich Winzer, Käser und Metzger, und damit diese mehr Zeit für ihr Handwerk haben und weniger Zeit fürs Büro aufwenden müssen.
Genau, hinter der Lösung steht Gründer Loris Steinmann, selbst auch Landwirt, unterstützt von privaten Investoren und dem Innovationscampus The Arc.
Ja, nun wird das Kapital für die Markteinführung eingesetzt und es sollen neue Funktionen wie die Bankintegration entwickelt werden und der regionale Absatz von Produkten vereinfachen.
Dann ein spannender Deal aus der Logistik. Swiss Airtainer holt sich mit Envirotainer einen starken Partner ins Boot.
Das Startup baut gemäß ihren eigenen Angaben den leichtesten aktiv gekühlten Luftfrachtcontainer der Welt mit Solarpanels und Echtzeitkommunikation, um Medikamente klimafreundlicher zu transportieren und die Kühlkette zu sichern.
Wie gesagt, der Investor kommt aus Schweden, ist Marktführer im Pharmatransport, der seit 2022 EQT und Mubadala gehört.
Ja, und Envirotainer bekommt damit die exklusiven weltweiten Vertriebsrechte für Swiss Airtainer und die wiederum Swiss Airtainer versprechen sich natürlich eine schnelle Weiterentwicklung und sie wollen nur die Produktion hochfahren.
Der nächste Deal kommt aus Zürich. Vulpo hat in einer Series A-Runde 8,8 Millionen Franken aufgenommen.
Ja, die EdTech-Plattform, die KI-gestützte lehrplankonforme Lerninhalte inzwischen in 7 Ländern anbietet, von der Primarschule bis zum Gymnasium.
Genau, bei den Investoren waren einige spannende Namen dabei, mehrere Family Offices und Persönlichkeiten wie Peter Wuffli, Bruno Pfister, Dario Faslic und der ehemalige Nazi-Goli im Fußball Jan Sommer.
Ja, das Kapital wird in die Produktentwicklung vor allem fließen, wenn man den Medien folgt. Die sollen somit neue adaptive Lernpfade und Gamification-Elemente und Schul-Challenges eingeführt werden.
Ja, zum Schluss noch was Spritziges. Das Appenzeller-Startup Sparklis hat eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und sich die Brauerei Locher als strategischen Partner geangelt.
Sparklis ist seit 2020 mit Hard Seltzern am Markt, vegane, kalorienarme Alternativen zu Bier. Sie bringen jetzt mit Sparklis Soda ein neues Erfrischungsgetränk mit Fruchtsaft und Ballaststoffen an den Markt.
Genau, Locher steigt nicht nur als Investor ein, sondern übernimmt auch Produktion und Distribution. Damit ist die Expansion in die ganze Schweiz möglich.
Ja, und Locher, also die Brauerei, die wollen mit Sparklies gleichzeitig ein Innovationslabor aufbauen.
Gut, noch ganz kurz zu den Exits. Im Kryptobereich gab es eine Übernahme. Das Zürcher Portal Crypto Fund News wurde verkauft.
Ja, gegründet im 2020 von Mark Bernecker, fokussiert das Newsmedium exklusiv auf Krypto-Hedgefonds, Quants und Digital Asset Managers.
Genau, Käufer ist die US-Publikation Crypto Funds Watch aus Miami, die bereits eine Community von über 4000 Institutional Investors in dem Sektor erreicht.
Damit bündeln zwei spezialisierte Plattformen ihre Stärken und positionieren sich als führende Informationsquelle für institutionelles Kryptokapital.
Auch verschwindet im Kaffeemarkt das Luzerner Startup MiCoffee, wird von Thermoplan übernommen.
MiCoffee hat einen kompakten Tabletop-Kaffeeröster entwickelt, mit dem Cafés oder Shops grüne Bohnen in wenigen Minuten frisch rösten können, ganz ohne Expertenwissen.
Thermoplan war schon als Partner und Investor mit dabei. Jetzt wird der Röster zur Marktreife gebracht und im Oktober an der Fachmesse Host in Mailand vorgestellt.
Ja, für Thermoplan ist es strategisch spannend. Sie bieten künftig die ganze Bean-to-Cup-Journey an, also vom Rohkaffee über die Röstung bis hin zum Cappuccino.
Wunderbar. Das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert doch unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.